Hamburg, 16. April 1851, lieber Wilhelm. Hoffentlich befindest du dich mit Frau und Kind sehr wohl. Grüße Auguste und deinen Jungen aufs Herzlichste von mir und lass bald einmal direkt etwas von dir hören. Durch die Mutter und durch Ferdinand erfuhr ich zuletzt, dass du dich in Berlin gut amüsiert hast. Wäre ich einige Wochen früher zurückgekommen, so hätte ich dich wahrscheinlich auf der Eisenbahn getroffen. Aber es war mir damals nicht möglich, bei Bielefeld oder sonst wo seitwärts zu fahren, und ich muss mir bis Ende Juni vorbehalten, dich einmal in Blomberg zu besuchen. Wie du vielleicht durch Karl gehört haben wirst, beabsichtige ich nämlich, um jene Zeit ihn in Detmold abzuholen und nach London zu reisen. Wie wäre es, wenn du ebenfalls mitgingst? London wird im Laufe dieses Sommers der interessanteste Punkt der Welt sein, und man muss alles aufbieten, um so etwas nicht zu versäumen. Von meiner Seite geschieht das Nötige, damit ich zur rechten Zeit in Detmold eintreffe. Bei meinem unsteten Leben und bei den vielen Sachen, die meine Pläne durchkreuzen können, lässt sich so etwas aber nie bestimmt feststellen, und ich muss abwarten, ob meine Wünsche in Erfüllung gehen. In den letzten 2 Monaten, wo es hier ununterbrochen regnete, habe ich mich oft nach Spanien zurückgesehnt und eigentlich nachträglich sehr bedauert, dass ich schon so früh wieder abreiste. Aber es ließ sich damals nicht anders einrichten, und da ich keineswegs beabsichtige, für längere Zeit in Spanien zu bleiben, so musste ich es bei der einen Reise bewenden lassen. Das Geschäft ist nämlich in Spanien nicht bedeutend genug, um große Chancen für die Zukunft zu bieten, und außerdem ist man dort so sehr außer aller Welt, dass man sich trotz des schönen Himmels und ähnlicher hübscher Zutaten doch schließlich langweilt. Hoffentlich verschlägt mich das Schicksal jetzt einmal nach New York, denn ich möchte gar zu gern Amerika gesehen haben, ehe ich mich fest irgendwo niederlasse. Eine solche Reise lässt sich aber nicht so aus dem Ärmel schütteln, und ich bin deswegen darauf angewiesen, auf eine günstige Gelegenheit zu warten. Einstweilen habe ich hier in Hamburg noch zu tun, was mir recht ist, da sich viele Anknüpfungspunkte von hier aus darbieten und weil meine hiesigen Freunde sich bestreben, mir das Leben angenehm zu machen. Einladungen und Besuche plagten mich seither förmlich, was mir umso unwillkommener war, da ich nach dem vielen Herumreisen am liebsten ganz ruhig geblieben wäre. Außerdem ist mir an dem gewöhnlichen Firlefanz entsetzlich wenig gelegen. Ich habe zu viel gesehen, erlebt in den letzten Jahren, und wenn ich an meine vielen Freunde denke, die jetzt entweder tot sind, im Gefängnis stecken oder im Auslande ihre liebe Not haben, so will mir der lausige Spaß gewöhnlicher Gesellschaften wenig mehr gefallen. Die Revolution hat wirklich schauderhaft unter den Menschen gewirtschaftet. Außer den Tausenden von Existenzen, die dabei verloren gingen, ist eine solche Mutlosigkeit und Leere in die Gemüter gefahren, dass man seine Freude kaum mehr wiederkennt. Teilweise spüre ich diese schwachmatische Stimmung in mir selbst. Mein alter Humor will nicht wiederkehren, und ich bin nur dann glücklich, wenn ich ununterbrochen arbeite. Doch kann man sich keine Vorwürfe machen. Und dass man sich seiner Zeit blindlings in die Bewegung hineinstürzte, denn sie war zu groß, als dass man nicht etwas Besseres als ihr wirkliches Resultat davon hätte erwarten sollen. Jedenfalls freut es mich, dass ich mich an der Revolution nur durch die Neue Rheinische Zeitung beteiligte, denn ich sehe erst jetzt, wie richtig wir agierten, wenn wir alle Parteien, unsere eigene nicht ausgeschlossen, en canaille behandelten. Dies ist die einzig richtige Manier, mit den Deutschen umzugehen, denn es gibt wirklich keine liederlichere, zerfahrenere und sklaverische Nation als die unsrige. Ich habe mich amüsiert, als ich in diesen Tagen Fees Geschichte des preußischen Hofes las und sah, wie Friedrich der Große mit seiner Zeit umgesprungen ist. Seitdem haben sich die Verhältnisse allerdings geändert. Aber der unsterbliche deutsche Geist ist in seiner ganzen Misere derselbe geblieben, und das Urteil des damaligen Lord Malmesbury über die damaligen Deutschen passt auch noch für heute. Solltest du Fees Geschichte der deutschen Höfe, von der bis jetzt die ersten vier Bände über Preußen erschienen, noch nicht gelesen haben, so suche sie dir zu verschaffen, denn sie enthält die interessantesten Aufschlüsse und unzählig viele authentische Notizen über die Geschichte der letzten zwei Jahrhunderte. Übrigens kann ich dir ein Exemplar des Werkes mitbringen, wenn ich nach Detmold gehe, da das Buch bei Campe erscheint, der mir die jedes Mal erscheinenden Bände gleich dezidiert. Auf diese Weise sparst du den etwas teuren Preis des Werkes. Von den in London lebenden Deutschen haben sich der Philosoph Ruge, der Poet Kinkel, der Priester Ronge, der Normalschädel Struve und ein General Haug, der in Rom mitfocht, und endlich unser früher Korrektor Schapper mit dem Ledru-Mazinischen Komitee zu einem allgemeinen Revolutionsvorstand vereinigt, indem sie weltbeglückende Proklamationen erlassen und sich an der mazinischen Anleihe beteiligen. So, dass sich zum Beispiel Ruge für Kinkel für 10 Millionen Francs verbürgen. Die Sache ist ebenso ergötzlich als traurig, und ich freue mich nur, dass Marx mit diesen Leuten nichts gemein hat und sich ganz von ihnen trennte, um ausschließlich seinen wissenschaftlichen Arbeiten obzuliegen, was unter den augenblicklichen Verhältnissen wirklich das Beste ist. Inzwischen verfolgen jene Leute aber ihre Pläne und scheinen noch nicht aus der Vergangenheit gelernt zu haben, wie töricht es ist, Revolutionen vom Auslande her organisieren zu wollen. Doch ich gerate vom Hundertsten ins Tausendste. Der Frühling ist wieder gekommen und es muss jetzt in deiner Gegend schön aussehen. Gern hätte ich dich hier bisweilen bei den Hamburger Blumenausstellungen, die wirklich alles übertreffen, was ich bisher sah. Natürlich ist alles durch Kunst hervorgebracht, denn die Natur scheint mir hier in diesem schlechten Landstrich die Pflanzen wahrhaftig nicht zu begünstigen. Aber die menschliche Kunst kann alles. Und wenn man bedenkt, dass die schönsten Muscatella-Trauben, die in London gegessen werden, in Harlem gewachsen sind, so muss man gestehen, dass die Menschen die Klimate und die Jahreszeiten auf eine schlaue Weise durcheinander zu würfeln wissen. Von den Kakteen und den Aloes, die deine alten Freunde sind, hätte ich dir gern einige aus Spanien mitgebracht, wo sie zu Heckenzäunen dienen, aber die Dinger sind gar zu stachelig. Aber grüße mir inzwischen eure Buchen und Lindenbäume, die jedenfalls schöner sind als Kakteen und die in Spanien nicht zu finden sind. Mit dem herzlichsten Gruße, dein Georg.